UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge UN Hörbar, dem Podcast, der den Vereinten Nationen eine Stimme verleiht. Ich bin Steve und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der September ist ein wahrer UN-Monat und wartet mit einem interessanten und vermutlich auch zukunftsweisenden Gipfelmarathon auf. Unter anderem findet vom 19. bis 24. September die 78. Generaldebatte der Vereinten Nationen mit ca. 150 Staats- und Regierungschefs statt, am 18. und 19. September der sogenannte SDG-Summit zur Halbzeitbilanz der Agenda 2030. Zudem jährt sich am 18. September der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zu den Vereinten Nationen zum 50. Mal. Und in Vorbereitung auf den Zukunftsgipfel 2024 findet am 21. September ein Ministerinnentreffen statt, das unter der Leitung von Namibia und Deutschland steht. Im Kern dieser Gipfel stehen die Themen Nachhaltigkeit und die Reform des UN-Systems. Es geht also um nicht weniger als die Zukunft unseres Planeten und die Zukunft des Multilateralismus. Um euch und uns einen Überblick über die vielen und zum Teil parallel stattfindenden Events und Prozesse zu geben, sprechen wir heute mit Jens Martens vom Global Policy Forum und Dr. Patrick Rosenow von der DGVN. Lieber Jens, lieber Patrick, herzlich willkommen bei UN Hörbar und vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
Hallo.
Kurz noch ein paar Info zu euch beiden. Jens ist Geschäftsführer des in Bonn ansässigen Global Policy Forums Europe. Dieses ist ein unabhängiger politischer Think Tank, der die Aktivitäten der Vereinten Nationen und damit verbundene multilaterale Prozesse analysiert und über diese berichtet. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Multilateralismus, UN-Reform sowie internationale Umwelt- und Entwicklungspolitik und veröffentlicht regelmäßig Studien oder arbeitet an diesen mit, Berichte und Artikel, hält Vorträge und ist zudem auch zivilgesellschaftlich in diesem Bereich engagiert. Patrick ist der leitende Redakteur der Zeitschrift Vereinte Nationen, die von der DGVN herausgegeben wird, und besitzt durch seine aktuelle Tätigkeit, aber auch durch seine frühere Forschung, ebenfalls umfassende Kenntnisse über die UN, ihre Reform und multilaterale Politik im Allgemeinen. Mit ihm versuchen wir, den Gipfelmarathon weiter zu begleiten und haben unter anderem auch eine Folge zu 50 Jahre Deutschland in den UN geplant. Es geht uns heute doch vor allem darum, einen Überblick über die verschiedenen Gipfel und Initiativen zu geben.
Vielen Dank, Steve. Ja, hallo Jens, auch von meiner Seite. Vielen Dank nochmal, dass du mit uns heute die Aufnahme teilst. Was wir uns gefragt haben, das ist ja so ein wirkliches Feuerwerk des Multilateralismus wieder, was im New Yorker September stattfindet. Was soll, was kann der Gipfelmarathon der UN in New York bewirken? Und vor allen Dingen, warum stehen gerade jetzt so viele UN-Gipfel in New York an? Steve, du hattest das angesprochen. Wir hatten jetzt am 5. September schon die allgemeine Eröffnung der 78. Generalversammlung. Wir haben das deutsche Jubiläum der Mitgliedschaft, den SDG-Gipfel. Wir haben auch einen Climate Ambition Summit. Wir haben das Vorbereitungstreffen für den Zukunftsgipfel der UN, der im nächsten Jahr stattfinden soll. Wir haben aber auch im Sicherheitsrat zum Beispiel ein Treffen zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine am 20. September. Außenminister Lavrov wird ja wahrscheinlich kommen. Der ukrainische Präsident Zelensky wird auch da sein. Also das kann vielleicht auch die anderen Gipfel so ein bisschen überschatten. Und gleichzeitig haben wir immer die Frage der SDGs, die behandelt werden sollen, jetzt in dieser Halbzeitbilanz versus Zukunftsgipfel, der im nächsten Jahr geplant werden soll. Also da gibt es ja auch so Spannungsverhältnisse. Steve, du hast es angesprochen, knapp 150 Staats- und Regierungschefs kommen nach New York, 15.000 Delegierte sollen nach New York kommen, darunter eben US-Präsident Joe Biden, aber eben auch Olaf Scholz, der wohl auch wieder eine Rede vor der Generalversammlung halten wird, aber auch Außenministerin Annalena Baerbock kommen nach New York. Also ganz viel Gipfelmarathon und was kann das bewirken? Und was ich mich dazu immer noch frage, überfordert das nicht auch bestimmte Staaten, vielleicht auch gerade kleine Staaten, die einfach weniger Ressourcen haben, hier Delegierte zu stellen? Also viel steht an. Jens, vielleicht magst du das mal so ein bisschen einordnen, warum gerade jetzt alles so auf einmal kommt.
Ja, also ich denke, das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen ist es traditionell ja so, dass die UNO-Generalversammlung immer am zweiten Dienstag im September startet. Das ist jetzt seit 78 Jahren so und dieses Jahr wieder. Und sie setzt sich dann fort mit dem, was man High Level Week nennt, wobei diese High Level Week in Wirklichkeit 2 Wochen sind, nämlich die 2 Wochen im September, zu denen dann wirklich die Staats- und Regierungschefs, wie ihr schon gesagt habt, sich die Klinke in die Hand geben, um dort in der Regel eher Grundsatzreden zu halten. Journalist aus New York hat gerade gesagt, da kriegt jeder Staats- und Regierungschef oder jede Chefin 15 Minuten Ruhm. Einige haben wesentlich länger gesprochen. Ich erinnere mich, dass Fidel Castro mal 269 Minuten vor der UNO-Generalversammlung aus diesem Anlass gesprochen hat. Gab auch andere, die da sehr, sehr lange gesprochen haben. Das heißt, das ist eine Bühne einfach, um Weltpolitik zu kommentieren. Eigentlich nicht, um etwas zu beschließen, sondern man kommt dahin und präsentiert sich. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass gerade deswegen, weil so viele Staats- und Regierungschefs da sind, die UNO sich gesagt hat, da müssen wir das doch nutzen und können dann praktisch parallel zu der offiziellen Generalversammlung auch thematische Treffen organisieren. Und angesichts der globalen Krisen ist das immer mehr geworden. Das heißt, das spiegelt natürlich einfach auch die Lage der Welt wider und dass wir es mit vielen verschiedenen Krisen zu tun haben, die es zu bewältigen gilt. Und deswegen gibt es auch viele verschiedene thematische Veranstaltungen jetzt in den nächsten 1-2 Wochen, die sich eben mit diesen Krisen beschäftigen. Das ist dann, wie gesagt, der SDG-Gipfel zur Bilanzierung der Halbzeit der Agenda 2030. Das sind aber eben auch verschiedene Treffen im Bereich globaler Gesundheit, wo es eben unter anderem um Pandemieprävention geht, aber auch um die Bekämpfung von Tuberkulose. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Treffen, wie gesagt, die dann schon in die Zukunft weisen, wie eben so ein Vorbereitungstreffen für den großen Zukunftsgipfel, der im nächsten Jahr stattfinden soll.
Aber hast du nicht auch den Eindruck, dass das vielleicht auch Staaten, wie gesagt, auch kleinere Staaten überfordern könnte? Also natürlich ist es irgendwie sinnvoll, das alles zusammenzufassen in New York. Aber wie ist da so deine Einschätzung? Wird das nicht irgendwann zu viel, also trotz multipler Krisen? Oder wie siehst du das?
Ja, das ist ja gerade das Problem. Wir haben eben diese multiplen Krisen und wir können jetzt nicht sagen, okay, dann bearbeiten wir die halt häppchenweise und dieses Jahr bearbeiten wir eine Krise, nächstes Jahr die nächste. So ist die Welt halt nicht und so ist die Lage nicht. Deswegen muss man sich den Krisen stellen und das finde ich auch sehr gut und wichtig. Aber es ist in der Tat so, dass gerade die kleinen Länder damit völlig überfordert sind. Und auch gesagt haben, wir können nicht parallel mit einer ständigen Vertretung, die vielleicht aus 5 Personen besteht, 10 verschiedene Verhandlungsstränge begleiten in New York. Das ist wirklich eine absolute Überforderung für viele der Länder der G77, also der Länder des globalen Südens. Und gerade deswegen haben sie zum Beispiel darauf gedrungen, dass es eben nicht, was ursprünglich geplant war, parallel oder nach dem SDG-Gipfel direkt diesen Zukunftsgipfel gibt. So war das nämlich ursprünglich gedacht, sondern sie haben gesagt, nee, das ist alles viel zu viel. Wir wollen den Zukunftsgipfel erst nächstes Jahr im September veranstalten, damit wir noch ein Jahr Zeit haben, um ihn vorzubereiten. Und sie haben auch sehr stark darauf gedrungen, dass die Vorbereitungen in diesem Jahr gestoppt werden für den Zukunftsgipfel, dass es jetzt praktisch eben nur ein Ministertreffen am 21. September gibt. Und dieses Ministertreffen eigentlich dann sehr prozedural eigentlich vor allen Dingen die Agenda und den Rahmen für den Gipfel festlegt, aber sich noch nicht mit irgendwelchen Inhalten beschäftigt. Also in der Tat, die Länder sind überfordert, aber das spiegelt letztlich einfach nur die globale Situation und die vielen Krisen wider. Und gut, dass die Vereinten Nationen sich dem stellen.
Jens, vielleicht bevor wir weiter noch auf andere Themen gehen, meine Liste ist lang, ich glaube auch Patricks Liste ist lang mit Punkten, die wir gerne ansprechen möchten. Kannst du uns und auch den Zuhörerinnen vielleicht einen kurzen Überblick darüber geben, was zumindest so aus deiner Sicht die zentralen Gipfel sind und vielleicht auch, was wir von diesen erwarten können? Gipfeldiplomatie, das ist ja immer so eine, da schwingt eine gewisse Erwartungshaltung auch mit, zumindest würde ich das mal so einschätzen. Und vielleicht kannst du uns hier helfen, einmal sozusagen den Marathon so ein bisschen auseinanderzuziehen und so ein bisschen reinzugehen. Was sind das für Gipfel? Was können wir erwarten?
Ja, wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, dass, denke ich, der wichtigste Gipfel, der nächste Woche stattfinden wird, der sogenannte SDG-Gipfel ist. Das heißt, ein Treffen, was offiziell ein Treffen des sogenannten High-Level Political Forums der Vereinten Nationen unter dem Dach der Generalversammlung ist. Also der formale Titel ist wesentlich technokratischer und komplizierter. Und deswegen, um es etwas öffentlichkeitswirksamer zu machen, hat man gesagt, nee, das ist der SDG-Gipfel. Der zweite übrigens, der erste hat schon 2019 stattgefunden. Alle 4 Jahre gibt es eben so einen Gipfel, um zu bilanzieren, was denn bisher bei der Umsetzung der 2030-Agenda und ihrer 17 Nachhaltigkeitsziele rausgekommen ist. Jetzt sind wir bei der Halbzeit, deswegen ist es auch politisch erstmal besonders wichtig, das zu bilanzieren. Gleichzeitig muss man sagen, diese Gipfel insgesamt, auch die Veranstaltung insgesamt nächste Woche, sind jetzt keine Gipfel, wie sie zum Beispiel in den 90er Jahren stattgefunden haben. Also große internationale Gipfel zu Nachhaltigkeit, zu Bevölkerungspolitik, zu Frauenrechten, zu sozialer Entwicklung, wo es lange Vorbereitungsprozesse gab und am Ende gab es dann ein großes Aktionsprogramm, die Agenda 21 zum Beispiel, in denen die Staaten wirklich sehr detailliert dann beschlossen haben, was sie denn tun wollen, um der Welt zu nützen. Das war dann ja 2015 mit dem Gipfel, der dann die Agenda 2030 beschlossen hat, auch so. Die Gipfel, mit denen wir es jetzt zu tun haben, sind dagegen wirklich eher kleine Gipfel, bei denen das Ergebnis eigentlich nur eine politische Erklärung ist. Das heißt, es gibt kein Aktionsprogramm, es gibt keine konkreten Beschlüsse, die Staaten zu irgendetwas verpflichten. Das ist sicherlich ein Defizit auch, denn das bräuchten wir eigentlich, sondern das, was wir bekommen werden und man muss schon sagen, angesichts der geopolitischen Lage im günstigsten Fall bekommen werden, ist eine politische Erklärung, die von allen Staaten unterschrieben wird und in der bestimmte Absichten angekündigt werden. Und so ist es eben auch bei dem SDG-Gipfel. Aber nochmal zu den anderen. Wie gesagt, das erste ist der SDG-Gipfel und sicherlich auch das Wichtigste. Es folgen dann im Ein-Tagestakt praktisch Veranstaltungen zur Entwicklungsfinanzierung, sogenannte High-Level Dialogue on Financing for Development, weil gerade die Länder Südens gesagt haben, die Verwirklichung der SDGs hängt eben auch von den Mitteln zur Umsetzung ab, von den Means of Implementation. Also müssen wir uns immer auch back-to-back mit den SDGs, auch mit ihrer Finanzierung beschäftigen. Aber es ist ein High-Level-Dialog. Da steht schon ganz klar der Fokus auf Dialog und nicht auf irgendwelche Beschlüsse. Das heißt, der ist symbolisch vielleicht nicht unwichtig, aber politisch eigentlich nicht besonders relevant. Es folgen dann 3 Veranstaltungen gleich im Bereich globaler Gesundheit. Ich hatte ja schon gesagt, einer zum Thema Pandemieprävention, einer zum Thema universelle Gesundheitsversorgung und einer zum Thema Tuberkulosebekämpfung. Dort soll es auch zu politischen Absichtserklärungen, Political Declarations kommen, die dann ein Stück weit auch den Weg in die weitere Zukunft bei der Bekämpfung von Pandemien weisen. Also auch da geht es nicht um den konkreten Beschluss, aber es geht darum, ein Stück weit andere Verhandlungsstränge, die in der Weltgesundheitsorganisation stattfinden, nochmal zu unterstützen und ein bisschen politischen Schub dahinter zu bringen. Das ist das Gleiche, was für den sogenannten Climate Ambition Summit gilt. Ich meine, wir haben ständig irgendwelche Klimagipfel, wo man sich auch fragt, ist das eigentlich wirklich so sinnvoll? Der nächste ist ja dann Ende des Jahres die Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarahmenkonvention, die eigentlich entscheidende Konferenz ist. Also der Climate Ambition Summit ist eigentlich dann auch nur so ein Ort nochmal, um praktisch ein bisschen politischen Druck zu erzeugen. Aber der wird keine Ergebnisse in dem Sinne bringen. Und dann, wie gesagt, das Ministertreffen zur Vorbereitung des Zukunftsgipfels im Jahr 2024. Und dieses Ministertreffen wird letztlich schon auch eine Entscheidung treffen, nämlich über den Rahmen und die Reichweite und das Programm dieser Ministertagung. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil dieses Zukunftsgipfels meine ich, das ist nicht ganz unwichtig, denn der Zukunftsgipfel hat wirklich ein ganz breites Themenspektrum und behandelt wirklich noch Bereiche, die über die Agenda 2030 hinausgehen und die jetzt auch eine Reaktion sind auf die geopolitischen Konflikte und Krisen. Also da geht es eben unter anderem auch um internationalen Frieden und internationale Sicherheit. Da geht es um digitale Zusammenarbeit, also Stärkung der Regeln für den digitalen Raum. Da geht es um die Rechte zukünftiger Generationen, um die Reform von Global Governance im Allgemeinen, aber vor allen Dingen im Bereich der globalen Finanzarchitektur. Also das sind richtig große Themen, dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Aber nächste Woche geht es, wie gesagt, erstmal darum, das nur im Kern, im Grundsatz zu beschließen, dass es diesen Gipfel gibt, dass es diese Themenbereiche gibt. Und dann geht's los mit den eigentlichen Verhandlungen. Dafür ist dann nochmal ein Jahr Zeit.
Ich fasse das mal mit meinen einfachen Worten kurz zusammen. Der Gipfelmarathon jetzt spiegelt eigentlich so ein bisschen die Arbeitsebene wieder. Es muss weitergehen, es muss ein bisschen Druck aufgebaut werden, es sollen Bekenntnisse gemacht werden, die dann auch wieder ein bisschen Druck auf die Implementierung bestimmter Entscheidungen bringen. Und wäre dann aber der Zukunftsgipfel eventuell einer der großen Gipfel, wie du ihn vorhin vielleicht der Rio-Gipfel oder so in den 90ern beschrieben hast, der wirklich, weiß nicht, Leuchtturm-Event sein könnte?
Das könnte so sein, allerdings ist es in der Tat im Moment wirklich noch sehr umstritten. Das haben wir schon gesehen bei den Vorbereitungen jetzt der Ministertagung, weil es einfach Themen sind, die sehr fundamental sind. Also wenn wir über eine neue Agenda für Frieden und Sicherheit sprechen, in den gegenwärtigen Rahmenbedingungen, dann ist es im Moment gerade relativ schwer vorstellbar, dass dann Zusammenwirken von Russland, USA, EU und den ganzen Staaten des globalen Südens etwas rauskommt, was wirklich was fundamental Neues ist und was einen Mehrwert bringt. Gleichzeitig muss man sagen, dass die das überhaupt machen, ist ja schon mal gut und wichtig. Das heißt, es ist ein Zeichen auch, dass multilaterale Zusammenarbeit nicht völlig da niederliegt, sondern dass man eben auf der Arbeitsebene erstmal sich durchaus auch miteinander verständigt und übrigens auch durchaus zu Ergebnissen kommen kann. Das haben wir jetzt dieses Jahr auch gesehen, wo wir alle gedacht haben, jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs, da ist jetzt auf der multilateralen Ebene eigentlich gar nichts möglich. Da haben wir gesehen, dass gerade im Bereich der Umweltpolitik eine ganze Reihe von Entscheidungen gefällt wurden im Konsens, die wirklich bahnbrechend waren. Also das war einmal die Nachfolgekonvention zur Biodiversitätskonvention, dieser sogenannte globale Biodiversitätsrahmen von Kunming, Montreal, auch ein komplizierter Ausdruck, wo es um den Schutz der Ökosysteme im Land und auf dem Meer geht. Gab ein Abkommen zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Ressourcen der Hohen See. Das erste Mal eigentlich, dass es so ein Abkommen jetzt gab. Und es gab die Entscheidung, und das ist auch etwas, was jetzt nächste Woche bei dem SDG-Gipfel nochmal zur Sprache kommen wird, dass man bis zum Jahr 2024 ein internationales Abkommen zur Beendigung der Plastikverschmutzung, vor allen Dingen der Meere, aushandeln möchte. Und das wird zum Beispiel beim SDG-Gipfel jetzt nochmal aufgegriffen und in der inzwischen bestehenden Abschlusserklärung, die ja inzwischen schon vorliegt, die wird ja nicht erst beim Gipfel ausgehandelt, sondern das wird ja schon Monate im Voraus gemacht. Da steht eben auch ein Verweis auf dieses Abkommen hin drin und da steht in sehr deutlichen Worten drin, dass die Staaten sich verpflichten, bis 2024 so ein Abkommen auszuhandeln. Und das ist das Wichtige jetzt an solchen Gipfeln und den Gipfelbeschlüssen, dass eigentlich Verhandlungen und Prozesse, die außerhalb stattfinden, nochmal unterstützt werden, dass man sich da nochmal zu verhält, zu verpflichtet, auch zum Teil mit zeitlichen Rahmensetzungen, dass man sagt, wir wollen eben bis 2024 das erreichen und das ist erstmal gut. Was nicht gut ist, aber da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ist, dass es das eigentlich eben auch gerade im Bereich der Finanzierung bräuchte. Der UNO-Generalsekretär hat ja gesagt, wir brauchen eigentlich sowas wie ein SDG-Stimulus, das heißt ein Konjunkturprogramm zur Unterstützung der SDGs. Und er hat unter anderem gefordert, dass die Staaten sich verpflichten sollten, 500 Milliarden Dollar pro Jahr zusätzlich zu mobilisieren zur Finanzierung der SDGs. Danach sieht es im Moment bei dem SDG-Gipfel überhaupt nicht aus. Und das ist leider etwas, was dem Ganzen so eine bittere Note verleiht. Denn wir haben viel Prosa auch in der politischen Abschlusserklärung jetzt, wo viel die Rede ist von globaler Solidarität, auf die sich alle verpflichten. Aber wenn es dann ein bisschen ans Eingemachte geht, wenn es ein bisschen dann darum geht, wirklich zu fragen, ja, was heißt denn das konkret? Was bringt ihr denn jetzt konkret ein? Wozu verpflichtet ihr euch denn jetzt konkret? Da wird es dann schon sehr dünn und sehr vage, leider.
Zumal man das ja auch in den deutschen Haushaltsverhandlungen ja auch sieht, ne? Also der Haushaltsentwurf der Bundesrepublik sieht ja auch Kürzungen vor. Und ich glaube, das betrifft auch viele, auch die reichen G7-Länder, die dann ihre Haushalte zurückfahren und wir dann wahrscheinlich doch so diese Post-Covid-19-Folgen dann merken von riesigen Konjunkturprogrammen, die aufgelegt wurden und der steigenden Inflation, der Energiekrise. Also ich glaube, das wirkt jetzt auch alles nach und schlägt jetzt auch so durch wahrscheinlich auf die Gesamtgroßwetterlage. Also nicht nur die Überschuldung von Ländern im globalen Süden. Das ist ja dann nochmal so eine Finanzierungsgerechtigkeitsfrage. Aber auch im globalen Norden merken das, glaube ich, auch viele Staaten, dass dieses Geld einfach nicht mehr so flüssig ist, wie es vielleicht in den letzten Jahren war, oder? Also, dass deswegen auch die Finanzierung der SDGs auch schwierig ist.
Ja, und das ist natürlich ein ganz fatales Signal.
Absolut.
Olaf Scholz wird jetzt am Montag nach New York fliegen, wird beim SDG-Gipfel auftreten, wird sich da sicherlich als guter Multilateralist darstellen. Und gleichzeitig wird im Bundestag jetzt fast wirklich zeitgleich darüber beraten, den Etat des Entwicklungsministeriums um 600 Millionen zu kürzen und den Etat für humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt um 1 Milliarde zu kürzen. Das heißt, auf der einen Seite geht Deutschland nach New York und sagt, wir wollen jetzt die Umsetzung der SDGs beschleunigen. Wir sehen, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind, aber wir wollen jetzt mehr tun und gleichzeitig wird weniger Geld ausgegeben. Und das ist etwas, was natürlich auch die Länder des globalen Südens wahrnehmen. Und deswegen ist es ganz verständlich, dass die oft von Doppelmoral sprechen und sagen, ja, einerseits redet ihr hier, schwadroniert ihr hier von globaler Solidarität, aber wenn es dann wirklich darum geht, sie auch heller und pfennig zu zeigen, dann sieht es wesentlich schlechter aus. Und das wäre etwas, wo Deutschland wirklich nochmal nachbessern müsste. Also ich weiß nicht, was Deutschland jetzt nächste Woche ganz konkret einbringt. Darüber bin ich noch nicht informiert. Ich weiß nicht, ob die Bundesregierung das selber schon ganz genau weiß oder ob das jetzt in den letzten Tagen nochmal ausgehandelt wird zwischen den verschiedenen Ressorts. Aber auf jeden Fall wäre es eigentlich wichtig, ist auch nochmal ein Appell eigentlich an das Parlament und an die Parlamentarierinnen in den nächsten Monaten, da nochmal nachzubessern. Denn es gab ja sogar den Beschluss im Koalitionsvertrag, dass gesagt wurde, dass jeder Euro, der für Krisenprävention, humanitäre Hilfe, auswärtige Kulturpolitik und Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben wird, mit einem Euro mehr für Verteidigungsausgaben hergehen soll oder umgekehrt gesagt. Also wenn Verteidigung um einen Euro steigt, dann soll eben auch die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und so weiter um einen Euro steigen. Und genau das passiert jetzt nicht, sondern die Schere geht auseinander. Und das darf nicht passieren. Und das muss wirklich auch unseren Parlamentarierinnen klar sein, dass sie damit nicht nur wirklich kurzfristig Schaden anrichten, was auch die Reputation Deutschlands in der UNO angeht, sondern dass es auch langfristig einfach eine falsche Strategie ist. Denn Krisenbearbeitung kann eben nicht nur militärisch erfolgen, das wissen wir seit Jahrzehnten, sondern Krisenprävention muss vor allen Dingen auch zivile Krisenprävention sein. Sonst werden uns die Konflikte weltweit weiter um die Ohren fliegen. Es ist ja nicht so, dass wir nur den Ukraine-Krieg haben. Wir haben zurzeit über 40 Kriege. Das nehmen wir in Deutschland manchmal inzwischen auch so ein bisschen falsch wahr. Das wird uns dann auch von den Ländern des globalen Südens in New York immer wieder gesagt. Es gibt ja eben nicht nur den Ukraine-Krieg, es gibt 40 Kriege ungefähr weltweit zurzeit und es gibt über 200 kriegerische Konflikte. Und denen muss man sich stellen und denen muss man sich vor allen Dingen mit zivilen Mitteln stellen. Und dazu brauchen wir einfach auch die entsprechenden Ausstattungen des Entwicklungsministeriums und des Auswärtigen Amtes.
Wenn wir jetzt nochmal so zurückblicken in die Vergangenheit, wie erfolgreich, allgemein gesprochen, wie erfolgreich war denn so bislang deiner Meinung nach so die UN-Gipfeldiplomatie oder auch so Gipfeldiplomatie multilaterale Art, auch so in der Historie, wir wollen jetzt natürlich nicht ganz weit zurückgehen, aber oft gibt es ja dann auch so idealisierte Vorstellungen, es gibt ein Gipfel, ein Zusammentreffen, alle finden sich im Plenum wieder, verhandeln, beschließen etwas und danach folgt sofort eine politische Veränderung. Du hast von den großen Konferenzen in den 90er Jahren gesprochen, die ja offenbar auch noch ein bisschen stärker normativ unterwegs waren und auch einem längeren Prozess oder Ergebnis eines längeren Prozesses dann auch waren. Das fand ich ganz spannend, weil sie sich vielleicht doch zu den heutigen etwas unterscheiden. Würdest du sagen, das war früher irgendwie erfolgreicher? Gleichzeitig muss man ja aber auch sagen, dass Konferenzen, vielleicht auch Friedenskonferenzen ja oft so eine Art Last Resort waren, wenn alles andere nicht mehr ging. Wenn wir ganz weit zurückgehen in die Geschichte, den Westfälischen Friedensschluss, auch parallel fanden da noch weitere Kampfhandlungen statt. Es gab den Wiener Kongress, Versailles nach dem Ersten Weltkrieg, San Francisco 45 mit der Gründung der Vereinten Nationen. Also oft existierten die Probleme ja ganz akut, Kampfhandlung weiter, man hat sich zusammengerauft und versucht, die komplexen Probleme zu bearbeiten, wenn eben multilaterale Prozesse oder auch politische Ordnung wirklich auch gescheitert sind. Bei den Klimakonferenzen, den COPs, sehen wir, dass die CO2-Emissionen ja eigentlich in der Geschichte immer weiter angestiegen sind, auch nach jeder weiteren COP. Also wir hatten ja eigentlich nach Corona einen Rückgang, aber das war natürlich der Pandemie geschuldet. Wir sehen nach jeder Klimakonferenz einen Anstieg der CO2-Emissionen. Die COP28 findet im November in Dubai statt. Du hattest es schon angesprochen. Also sehen wir sozusagen trotz dieser Konferenzen nicht auch eine gewisse Dysfunktionalität internationaler Institutionen, teilweise des UN-Systems im Allgemeinen, besonderen vielleicht auch des Sicherheitsrates, was auch so nach gewissen Reformen des Multilateralismus, aber auch Beteiligung des globalen Südens schreit, sodass wir vielleicht jetzt auch wieder in so einer Zeit der Krisen angelangt sind und dass dieser Zukunftsgipfel 2024 auch wirklich so eine Art, ja, wie nach der UN-Charta, so eine Art Überprüfungskonferenz vielleicht auch sein könnte, also um eben die gesamte multilaterale Struktur nochmal zu prüfen, ob das System weiterhin so funktionsfähig ist, wie es ja auch in der UN-Charta 1945 mit Artikel 109 auch durchaus angelegt war, dieses System immer wieder zu überprüfen, weil du hattest ja die geopolitischen Schwierigkeiten auch gleichzeitig genannt, unter den Staaten bei gleichzeitigen massiven Krisen, die uns bevorstehen oder jetzt auch schon da sind, wie der Klimawandel und andere Probleme. Also wie ordnest du da den Erfolg von UN-Gipfeldiplomatie ein, so nach deinen Erfahrungen auch vielleicht auch so aus den 90er, was so diese großen Konferenzen auch anging?
Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, dass Gipfel ja nicht vom Himmel fliegen, sondern in der Tat Gipfel eine Reaktion sind, eine Reaktion auf bestimmte globale Krisen, globale Probleme. Und die Länder sagen, ja, wir haben eben Probleme im Bereich Umwelt und Entwicklung. Wir sind konfrontiert mit der Zerstörung des globalen Ökosystems. Darauf müssen wir gemeinsam reagieren. Und deswegen machen wir erstmal eine Konferenz, um uns dem zu stellen und gemeinsame Aktionen zu verabreden. Das war im Rio 1992 so. Das war in anderen Themenbereichen Armutsbekämpfung mit dem Weltsozialgipfel in Kopenhagen 1995 so. Und das war dann auch eben am Ende mit dem Gipfel, der zur Verabschiedung der Agenda 2030 im Jahr 2015 geführt hat. So. Das heißt, erst waren die Probleme, dann kam die Analyse, dann kamen meistens die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die gesagt haben, da muss was geschehen und die Regierung so ein bisschen vor sich hergetrieben haben auch. Und daraufhin haben eigentlich dann die Regierungen in der Regel gesagt, okay, dann setzen wir uns jetzt mal zusammen und überlegen, was denn zu tun ist. Und das Ergebnis ist sehr gemischt, würde ich sagen. Also zum Teil, denke ich, haben solche für durchaus erstmal recht weitreichende Beschlüsse gefasst, die dann auch in nationale Politiken umgesetzt wurden. Sie haben Narrative verändert. Das sieht man, denke ich, jetzt schon auch mit dem 2030-Beschlüssen und den SDGs. Das wird sich erst oder hat sich jetzt über die Jahre eigentlich erst entwickelt. Aber es ist ja nicht so, dass es einen Gipfel gibt und dann gibt es einen Beschluss und dann wartet man ein Jahr und dann ist das alles umgesetzt. Sondern es ist in der Regel ja so, dass so ein Gipfel eigentlich nur ein Auslöser für Prozesse auf der nationalen und bis hin zur lokalen Ebene ist. Und das aber dann wieder zurückgespiegelt wird und der Druck von der kommunalen Ebene, von der nationalen Ebene dann wieder auf die globale Ebene führt, um möglicherweise dann so immer im Wechselspiel dann dort wiederum Fortschritte zu erzielen. Also bei der 2030-Agenda war es, denke ich, schon so, das merken wir jetzt auch in Deutschland, in verschiedenen Städten, dass durch die Beschlüsse in New York es zu Prozessen in Deutschland, die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie kam. Es kam zu Prozessen auf der Bundesländerebene. Jedes Bundesland, abgesehen von Mecklenburg-Vorpommern, hat inzwischen eine eigene Länder-Nachhaltigkeitsstrategie. Und es gibt inzwischen Dutzende, wenn nicht Hunderte von Städten in Deutschland, die auch auf dem Weg sind, sich solche Nachhaltigkeitsstrategien zu formulieren, orientiert an der Agenda 2030 und den SDGs, weil sie sagen, wir müssen gemeinsam in unserer Stadt schauen, wie wir besser leben können, wie wir weniger Schaden anrichten, aber auch wie wir unser Zusammenleben besser gestalten unter sozialen, ökologischen, ökonomischen Gesichtspunkten. Und da ist das, was auf der globalen Ebene in diesen Gipfeltreffen passiert, eben so ein Auslöser, so ein Rahmen, der dann sowohl normativ, aber auch politisch dazu dient, eben Fortschritte zu erzielen. Ich finde, das ist wichtig. Es passiert eben bloß in zu geringem Umfang. Was wir jetzt mit der Umsetzung der Agenda 2030 gesehen haben, ist, dass einfach zu wenig passiert ist. Das hat der UNO-Generalsekretär auch immer wieder gesagt und jetzt auch in seinem neuesten Bericht nochmal. Wenn die Staaten seit 2015 auf dem Weg hin zu einer ökosozialen Transformation vorangekommen wären, dann hätten wir viele der Probleme, die wir jetzt haben, eben nicht. Das heißt, das Problem war nicht der Gipfel 2015, das Problem ist nicht die Agenda 2030. Das Problem werden jetzt auch nicht die Gipfel, die nächste Woche stattfinden, sein, sondern das Problem ist, dass vieles von dem, was da in sehr blumiger Prosa beschlossen wird, ich habe ja schon gesagt, da ist die Rede von globaler Solidarität, von der Bekämpfung des Rassismus weltweit, von Geschlechtergerechtigkeit. Also wenn man sich die politische Erklärung auch des SDG-Gipfels nächste Woche anschaut, dann könnte man denken, das könnte auch eine zivilgesellschaftliche Organisation in vielen Passagen geschrieben haben. Aber das Problem ist, dass die Umsetzung dann eben bisher nicht stattgefunden hat, dass die Umsetzung zum Teil in die falsche Richtung auch ging. Stichwort weiterhin Fossil Fuels und weiterhin Beharren der Energieversorgung auf umweltschädliche Energieformen und so weiter. Und das ist das Problem. Und das kann nur dadurch gelöst werden, nicht durch Gipfel in New York, sondern dadurch, dass entsprechend zivilgesellschaftliche Organisationen, Bürgerinnen und Bürger, Studierende, wirklich Menschen in den Kommunen sich dann für die Themen stark machen und dann wieder aber auch ihre Forderungen an die Politik adressieren, damit die dann wieder nach oben weiter transportiert werden. Also man kann nicht darauf hoffen, es gibt in New York einen Gipfel und dann tröpfelt top-down dann irgendwie die Weisheit dann in die Welt, sondern es muss schon auch der Druck von unten da sein, um das dann auch wirklich mit Leben zu füllen.
Du hast jetzt einige Herausforderungen genannt, mit denen, oder auch einfach ein paar Realitäten benannt, würde ich sagen, mit denen sich Gipfeldiplomatie auseinandergesetzt sieht. Und ein Thema, das heute schon in verschiedenen irgendwie Fragen und auch Antworten von dir mitgeschwungen hat, sind die, ich fasse das jetzt mal, allgemeinen Spannungen auf der globalen Ebene zusammen. Also ob das jetzt geopolitische Verschiebungen sind, ganz konkrete Konflikte, aber auch multiple Krisen, mit denen sozusagen das System Global Governance sich auseinandergesetzt sieht, irgendwie wie klarkommen muss. Wie stehen in diesem Zusammenhang dann Gipfel wie die wir jetzt besprochen haben? Sind die ein einender Moment sozusagen, der irgendwie, die es wirklich schaffen, Impulse zu setzen? Oder, du hattest es vorhin selbst gesagt, es gibt mittlerweile so viele Klimagipfel, dass man sich manchmal fragt, wie sinnvoll ist das eigentlich noch? Oder sehen wir vielleicht eher auch so eine Zerfaserung? Du hast selbst auch den Nord-Süd-Gegensatz sozusagen angesprochen, der natürlich auch in den Verhandlungen mitschwingt. Also wie kann Gipfeldiplomatie sozusagen im Angesicht dieser ganzen Spannungen und Schwierigkeiten funktionieren?
Also generell sind diese Gipfel schon einende Monumente, das kann man schon sagen. Denn ich fand es jetzt auch zuletzt, wie ich vorhin schon gesagt hatte, erstaunlich, dass trotz der ganzen geopolitischen Spannungen, trotz des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und der entsprechenden Sanktionen und der politischen Konflikte, es möglich war, auf der globalen Ebene in bestimmten Themenbereichen zum Konsens aller Länder zu kommen. Das zeigt, dass die UNO schon so eine Art Convening Power weiterhin hat und eben auch in solchen Situationen Länder zusammenbringen kann. Allerdings muss man sagen, dass die Konflikte größer geworden sind in den letzten Jahren, aber auch nicht nur die Konflikte jetzt, die wir jetzt so sichtbar vor uns haben, jetzt zwischen Russland und dem Westen oder zwischen China und den USA, sondern vor allen Dingen aus meiner Sicht auch die Konflikte zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden oder müsste vielleicht eher sagen Westen, also den reichen und den armen Ländern. Denn zu Recht fordern viele der Länder des globalen Südens, dass mehr getan werden muss, um diese ganzen Beschlüsse auf UN-Ebene, sei es im Klimabereich, sei es im Bereich der SDGs jetzt zu verwirklichen und dass die Länder des globalen Nordens da viel zu wenig gemacht haben. Und sie fordern und haben das jetzt auch zum Beispiel mit ihrer Zustimmung für den Zukunftsgipfel verbunden, dass eben die Länder des globalen Nordens da Zugeständnisse machen müssen, sowohl was die Finanzierungsseite angeht. Ich hatte schon darüber gesprochen, da ist dann eine Kürzung der Mittel für Entwicklungszusammenarbeit genau das falsche Signal. Aber auch was die Governance-Seite angeht, denn es ist immer noch so, dass gerade nicht bei der UNO, aber bei UN-Sonderorganisationen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds eben das Prinzip ein Dollar, eine Stimme gilt und dass die Länder des globalen Südens, die armen Länder, entsprechend wenig zu sagen haben. Und das ist völlig anachronistisch und das wird eben auch von vielen Ländern des globalen Südens kritisiert und bemängelt. Und sie sagen, also wenn sich das nicht ändert, dann werden wir auch in anderen Bereichen keine Zugeständnisse machen. Und das ist das, was der Westen und was Deutschland jetzt sieht, wenn sie gerne möchten, dass es zum Beispiel zu einer Einheit gegenüber Russland kommt, wenn es um die Verurteilung des Krieges geht, dass dann jetzt immer stärker eigentlich afrikanische Länder sagen, nee, wir lassen uns jetzt hier nicht instrumentalisieren und wir sehen auch nicht ein, dass wir jetzt sozusagen euch und euren diplomatischen Interessen genügen, während ihr das in unserem Interesse nicht tut. Wenn es zum Beispiel darum geht, eben weitergehende Schritte für Schuldenerlasse zu gehen, wenn es darum geht, die Steuerkooperation, also die Kooperation im Bereich der internationalen Steuerpolitik unter dem Dach der Vereinten Nationen zu stärken. Das fordert die Afrikanische Union zum Beispiel sehr deutlich, weil sie sagen, wir sind in den Debatten über internationale Steuerpolitik und die Bekämpfung von Steuerflucht und Kapitalflucht immer an den Rand gedrängt und die Beschlüsse werden in der OECD gefällt, in der wir nicht Mitglied sind und in der wir nichts zu sagen haben. Und da müssten die Länder des Nordens einfach Zugeständnisse machen. Sie müssten bereit sein, in den Bereichen auch der UNO eine größere Rolle zuzubilligen. Und darum wird es jetzt auch in den nächsten Monaten nochmal gehen. Da wird es nächste Woche schon drum gehen bei den Gipfeln. Bisschen am Rande eher. Da hat man sich bisher eher auch Formelkompromisse geeinigt nochmal. Aber es wird sicherlich im Vorfeld des Zukunftsgipfels darum gehen. Denn wenn es darum geht, eine Reform der globalen Finanzarchitektur zu beschließen, in der die UNO auch eine Rolle spielen soll, dann muss da auch der Westen entsprechend bereit sein. Und das war er bisher nicht. Der UNO-Generalsekretär spricht in dem Zusammenhang, um nochmal den Bogen auch den alten Gipfeln zu schließen, von einem zweiten Bretton Woods Moment. In Bretton Woods wurden damals noch während des Zweiten Weltkriegs die Bretton Woods Organisation gegründet, also Internationaler Währungsfonds und Weltbank. Und er sagt, wir brauchen jetzt einen zweiten Bretton Woods Moment. Das heißt, das, was damals vor inzwischen bald 80 Jahren gegründet wurde, ist schlichtweg nicht mehr zeitgemäß und entspricht nicht den Kräftekonstellationen der heutigen Zeit und der Rolle, die die Länder des globalen Südens spielen und spielen sollten. Und deswegen brauchen wir da eine Reform. Und darum wird es jetzt sehr stark in den nächsten Monaten und bis hin zum September 2024 gehen.
Wir hatten schon kurz darüber gesprochen, aber ich glaube, was für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt gerade nochmal interessant ist, mit dem Blick auf nächste Woche, das ist ja auch ein Schwerpunkt der Bundesregierung, die Reform der Weltbank voranzutreiben. Reform des IWF, bin ich gar nicht so sicher, ob das auch in der gleichen Vehemenz so stattfinden soll oder nicht. Das wird immer wieder von deutscher Seite betont, aber was ist, sind oder sollten aus deiner Sicht dann eigentlich so die deutschen Schwerpunkte nächste Woche sein? Das Interessante ist ja schon, Olaf Scholz, der reist jetzt zusammen mit Annalena Baerbock wieder nach New York, erhält das zweite Mal in Folge eine Rede vor der UN-Generalversammlung. Das ist, glaube ich, auch noch relativ einmalig aus deutscher Sicht. Wir feiern dieses 50-jährige Jubiläum der deutschen Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen am 18. September. Also alle wollen gerne mit einem Glas Sekt anstoßen in New York, in Berlin auch. Aber was sollten da die deutschen Punkte sein? Weil Deutschland ja eben auch zusammen mit Namibia Co-Moderator ist für den Zukunftsgipfel im nächsten Jahr. Da geht es ja auch um wichtiges Agenda-Setting und vor allen Dingen aber auch um so einen Interessensausgleich, ne, zwischen dem globalen Süden, zwischen den Staaten des globalen Nordens. Wie kann Deutschland sich da positionieren, deiner Meinung nach, was auch Glaubwürdigkeit angeht. Über die Haushaltsverhandlungen hatten wir ja schon gesprochen. Aber was wären da so weitere Schwerpunkte aus deiner Sicht, die die nächste Woche Olaf Scholz und Annalena Baerbock und andere da noch diskutieren und einbringen sollten in New York?
Also vielleicht umgekehrt, was sie nicht tun sollten, wäre sich nur auf die Kandidatur um einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat zu kümmern. Denn das ist meine große Sorge, dass die beiden jetzt nächste Woche in New York auch aus Anlass dann des 50. Geburtstags des deutschen Beitritts vor allen Dingen den Wahlkampf um den nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat eröffnen werden. Denn Deutschland möchte wieder nicht ständiges Mitglied werden, aber erst im Zeitraum 2027-28. Die Wahlen dafür sind 2026. Deutschland steht in Konkurrenz zu Portugal und Österreich, was die Wahlen angeht. Und ich habe gehört aus New York, dass ein großer Teil der diplomatischen Energie Deutschlands jetzt darauf verwendet wird, sich für diesen deutschen Sitz einzusetzen. Und wenn man sich darauf beschränkt, dann schießt man sich wahrscheinlich selber ins Knie, weil die Länder des globalen Südens sich dann zu Recht fragen, ihr wollt jetzt hier einen Sicherheitsrat, aber was habt ihr eigentlich in unserem Interesse zu bieten? Das führt mich dann zur eigentlichen Frage, nämlich was sollte Deutschland einbringen? Und ich denke, da geht es in erster Linie, wie ich schon gesagt hatte, darum, die Mittel zur Umsetzung der globalen Agenda und vor allen Dingen der Agenda 2030 zu stärken und auch selber da aktiv Beiträge zu leisten. Das ist nun mal, so leid es mir tut, zum einen die Finanzierung. Das heißt, es muss einfach, wenn der UNO-Generalsekretär sagt, wir brauchen 500 Milliarden pro Jahr mehr als SDG-Konjunkturprogramm, dann muss da einfach Deutschland auch seinen Beitrag leisten. Deutschland war in der Lage, sehr schnell ein Sondervermögen fürs Militärausgaben in Höhe von 100 Milliarden aufzulegen. Ein SDG-Sondervermögen haben wir bis jetzt nicht gesehen. Ich fordere jetzt nicht, dass es jetzt für jedes Thema irgendwie jetzt plötzlich Sondervermögen gibt, aber es muss einfach auch im Bundeshaushalt für diese Bereiche entsprechend mehr Geld geben. Denn das ist etwas, was wirklich für die langfristige Stabilität der Welt und für die langfristige Reputation Deutschlands auch nützlich ist. Aber es geht eben nicht nur um Geld, sondern es geht auch um andere Sachen, die gar nicht viel kosten. Eben zum Beispiel, wie ich schon gesagt hatte, die Bekämpfung von Steuerflucht und Steuervermeidung und die Stärkung der Steuerkooperation. Da gibt es Verhandlungen in New York von der Afrikanischen Union initiiert, dass in dem Kontext die UNO eine größere Rolle spielen soll. Das könnte von Deutschland stark unterstützt werden politisch, ohne dass es einen Euro oder einen Cent kostet. Das Gleiche gilt für die Frage der Nutzung von Sonderziehungsrechten des Internationalen Währungsfonds. Der Internationale Währungsfonds hat Sonderziehungsrechte ausgegeben, 650 Milliarden US-Dollar. Er könnte es auch nochmal tun. Das Problem ist, diese Sonderziehungsrechte fließen an die Länder entsprechend ihrer Einlagen, das heißt ihrer Finanzmacht. Und das heißt, die Länder, die sie eigentlich bräuchten, kriegen am wenigsten. Und die Länder, die sie eigentlich nicht brauchen, bekommen am meisten. Deswegen spricht man in dem Zusammenhang dann von der Notwendigkeit des Rechanneling, das heißt des Umleitens dieser Gelder von den Reichen, die sie nicht brauchen, zu den Armen, die sie brauchen. Und Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern sperrt sich da mit dem Hinweis, dass das Geld der Deutschen Bundesbank ist und dass die Deutsche Bundesbank da das Sagen hat und man sich da nicht einmischen dürfte. Aber es ist natürlich eine politische Entscheidung, eine schlichtweg eine politische Entscheidung und es ist auch eine gesetzliche Entscheidung und die kann man natürlich auch ändern und das müsste man ändern. Und das sind so einige Beispiele. Schuldenerlasse ist ein weiteres Beispiel. Bereitschaft nicht nur zu Schuldentilgungsmoratorien, wie es im Moment der Fall ist, sondern wirklich, wenn die Länder, wie wir es im Moment sehen, wirklich in einer schweren Schuldenkrise sind oder in sie reinschlittern im Moment, dass man ihnen dann wirklich auch die Schulden erlässt, wenn man dazu bereit ist, entsprechende Gremien einzurichten. Seit Jahren wird gefordert, Insolvenzverfahren unter dem Dach der Vereinten Nationen einzuführen für Staaten, so wie es das für Privatpersonen schon seit langem gibt. gibt es im Moment nicht. Und auch dafür könnte sich Deutschland nochmal verstärkt einsetzen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Paletten, wo Deutschland auch ohne, dass es etwas kostet, wirklich politisch eine Vorreiterrolle übernehmen könnte. Und das sollten Sie auch tun.
Lieber Jens, vielen Dank für die vielen Impulse und die mahnenden Worte an Deutschland, aber auch an die internationale Gemeinschaft, könnte man fast sagen. Ich glaube, also das ist für mich so ein bisschen das Fazit unseres Gesprächs, dass es viele Initiativen gibt, über die haben wir berichtet oder hast du besonders berichtet und gesprochen, aber es gibt noch viel mehr zu tun und das ist das große Fazit, das ich mitnehme. Wir werden in der nächsten Woche ein bisschen ausführlicher über Deutschland sprechen, deswegen hast du da auch sehr schön hingeleitet, Jens, das ist der passende Moment, um für heute vielleicht zu einem Schluss zu kommen. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant, sehr aufschlussreich und es war schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank auch. Ich fand es auch sehr interessant und wir haben gesehen, es gibt noch viel zu tun und ich denke, auch für Unhörbar gibt es noch eine ganze Reihe von Themen und viel Futter auch, um da am Ball zu bleiben. Vielen Dank. Tschüss.
Ja, vielen Dank auch an dich, Jens, von mir und danke an Steve.
Und für alle, die sich für die anstehenden Gipfel interessieren und noch mehr darüber wissen möchten, legen wir zum einen die Informationen des Global Policy Forums, aber auch der DGVN nahe, die wir in den Shownotes verlinken. Und ich möchte gerne auch noch auf zwei anstehende Veranstaltungen hinweisen. Zum einen findet am 18. September anlässlich des 50. Jubiläums der deutschen UN-Mitgliedschaft eine von der DGVN organisierte Podiumsdiskussion in Berlin statt. Für die kann man sich anmelden über die Webseite der DGVN. Und am 19. September veranstalten die DGVN, das Global Policy Forum und das Forum Umwelt und Entwicklung ein Online-Live-Event zur gesamten High-Level Week in New York, bei dem Expertinnen vor Ort berichten werden, Einblicke geben und dabei, wie heute auch im Podcast, den gesamten Gipfelmarathon abdecken werden. Ich sage nochmal vielen Dank und freue mich, wenn alle Zuhörerinnen und Zuhörer beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt UN Hörbar, der Podcast, der den Vereinten Nationen eine Stimme gibt. Bis bald.
UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast@dgvn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.